Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Eine andere Sicht mit Luz Gabisch-Schmidt. Hallo Luz, wir haben uns heute mal wieder hier zusammengefunden und sprechen heute über das Thema Religion und oder Kirche. Wir haben abgesprochen, dass ich kurz mal den Rahmen von dieser Folge abstecke. Also es ist überhaupt nicht unsere Intention, unser Ziel, Religion zu klassifizieren oder zu sagen, man muss in die Kirche gehen, man muss so denken oder anders. Es ist eher in dem Kontext gemeint und gedacht, dass Religion und religiöse Orientierung Teil von Kulturen sind und wir heutzutage in vielen Kulturen und mit vielen religiösen Hintergründen miteinander leben. Und da wollen wir so ein bisschen auch mit dem Hintergrund, dass die Kirchenmitgliedschaften zurückgegangen sind, ein bisschen anders darauf blicken, wie es eigentlich dazu kommt und welche Rolle Religion heutzutage in unserer Gesellschaft spielt. Habe ich das richtig zusammengefasst, Frau Gabisch-Schmidt?
Ja, finde ich schon. Erstmal einen schönen guten Tag. Also finde ich schon. Es geht natürlich, was Kirche angeht, was das über Jahrtausende, kann man fast sagen, schon wichtig war und auch viele Kirchen auch hervorgehoben hat, leider. Aber wir wissen jetzt, und das ist ja auch eine klare Sache, dass es sehr rückläufig ist. Und dann können wir jetzt wirklich mal ein bisschen gucken, was auch mein Schreiben im Weg in die Kirche ist. Es waren natürlich auch Dinge, die mir selbst sehr berührt haben und auch für mich immer nicht so einfach ist, über die Kirche zu sprechen. Aber ich sehe das im Moment oft auch in einem etwas anderen Kontext, also für mich. Und das ist das eigentlich, warum wir hier sitzen und darüber sprechen, weil ich finde, dass das eigentlich in der ganzen Welt zu sehen ist, was da abläuft. Und eigentlich ist das nicht etwas, was in unserer Kirche, in unserer christlichen Kirche abläuft. Es ist eigentlich weltweit.
Genau. Da sind wir ja quasi schon beim Thema. Luz, wie hast du Religion vielleicht auch vor allem in deiner Kindheit erlebt und auch wie bist du damit in Berührung gekommen? Also ich zum Beispiel bin in dem Sinne christlich erzogen worden, dass ich konfirmiert bin, evangelisch konfirmiert und seitdem auch Jugendarbeit betreibe in der evangelischen Kirche. Wobei ich sagen muss, dass da die Menschen für mich auch im Vordergrund stehen und nicht die Einrichtung, die kirchliche Einrichtung, die quasi dahinter steht. Wie hast du das erlebt?
Ich bin natürlich sehr katholisch erzogen. Und sicher mit die vielen Kinder, die wir zu Hause waren. Dann bin ich ja auch noch 6 Jahre durch, dass meine eine Schwester, die so Heimweh hatte, auf ein Internat gekommen, waren ja Nonnen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war für mich immer ein sehr wichtige und auch natürlich sehr eng denkende Geschichte, weil ich auch so viel Sachen mitbekommen habe, die auch ich jetzt in dieser Zeit eigentlich nicht so gerne beim Podcast sagen, aber auch Sachen erlebt habe, die jetzt das Wichtigste in der katholischen Kirche ist. Das hat auch mit Missbrauch zu tun. Und das sind so Dinge, die ich dann auch erlebt habe, wie man einfach über die Sache nicht gesprochen hat, auch in der Familie nicht. Und viele Dinge eigentlich jetzt viel klarer geworden sind als früher.
Du bist also in ein Internat gekommen, richtig?
Ja.
Und von welchem Jahr sprechen wir da? Vielleicht ist das dann noch ein bisschen klarer, in welchem zeitlichen Kontext wir uns da gerade bewegen.
Zwischen 10 und 16.
10 und 16, das heißt in Jahreszahlen gesprochen, das war 1900?
Also das ist also 58, also ungefähr 58, ja, das ist es ungefähr, da ist der Einstieg.
Liegen also so ungefähr, jetzt werden meine Mathekünste gefordert, ungefähr 60 Jahre zwischen, 65 Jahre zwischen.
Ja.
Siehst du oder wie würdest du den Unterschied beschreiben, wie Religion oder die christliche Kirche in dem Fall wirkt damals im Alltag von Menschen und heute?
damals war es natürlich ein ganz klarer Fall, dass es auch ein, ich würde fast sagen, eine Regelmäßigkeit gab, weil man musste zur Kirche, man ging zur Kirche. Das war im Internat noch etwas extremer. Aber ich glaube, dass dadurch viel Halt war, das kann man schon sagen. Aber die jetzige Zeit finde ich der Kirche viel ehrlicher, wenigstens auf den Sohren von das, was früher nicht gut gelaufen ist, weil es war natürlich auch extrem einengend. Jetzt ist es deutlich befreiter und ich sehe es eigentlich als etwas, was, dass ich immer wieder meinen Glauben glücklicherweise habe, die mir sehr geholfen hat. Zum Beispiel, ich erzähle es dann nachher etwas über den Jakobsweg. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch, was mir natürlich extrem eingeengt hat an mein Denken und Tun. Das ist schon etwas, was ich eigentlich erst ablegen konnte nach dem Jakobsweg.
Auf den Jakobsweg kommen wir sofort zu sprechen. Du hast gerade schon gesagt, dass Werte und Normen, die ja mit einer religiösen Orientierung einhergehen, einengt waren für dich. Hast du da ein Beispiel?
Zum Beispiel habe ich ein, eigentlich später erst, aber vor mich wie ein Schwert, was über mir hing, war nach, in meiner Ehe, wie ich dann dachte, was der Mensch verbindet, was der Gott verbindet, lass der Mensch nicht scheiden. Das war für mich ein Satz, die hing mir wie ein Schwert über mich, also das darf ich nicht. Dann bin ich ein schlechter Mensch, bin ich kein guter Mensch und so weiter und so fort.
Du redest gerade mit diesem Schwert symbolisch für die Scheidung dann im Endeffekt oder also die Trennung?
Ja, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich das tue, dann wird ich fast, ich habe immer das gedacht, wirklich wie ein Schwert, dann wird mir, würde ich tot gehen oder würde ich sterben? Das dürfte ich nicht machen. Als Mensch würde das unter der Gürtellinie sein.
Da spielt ja auch die Vorstellung, die in Religion halt vermittelt wird von Menschen, eine ganz große Rolle, haben prägenden Einfluss auf den Lebensweg. Wenn wir das wieder in den Kontext setzen zwischen all den sechs Themen, die wir quasi ja hier besprechen, ist ja in unserer Gesellschaft und in den Geschlechterrollen eine Entwicklung zu sehen, dass Frauen sehr viel unabhängiger agieren, als es dann vielleicht früher der Fall war, zumindest gibt es halt die These. Wenn du das vergleichst mit dem von dir, dem Beispiel und dem Schwert, siehst du da auch eine Entwicklung?
Und wie? Das hat natürlich auch mit der Frauenrolle zu tun, in dem Sinne auch. Und ich finde, ich habe das noch nicht, wir haben das noch nicht in den jetzigen Podcast gehabt, aber es ist für mich wirklich, Frauen sind so anders als Männer. Und dieses Anderssein ist nicht besser und nicht schlechter. Es ist anders. Und dieses ist für mich etwas ganz wichtig, weil das fehlt seit tausenden Jahren in unserer Gesellschaft.
Das ist ja aber genau der springende Punkt im Endeffekt. Ob wir jetzt christlich erzogen worden sind, ob wir muslimisch glauben. Im Endeffekt ist es anders. Aber ja, es darf ja, also aus meiner Sicht, darf es nicht schlechter oder besser sein. Weil dann kommen wir wieder auf den Grundsatz zurück, dass wir alles im Endeffekt die gleichen Geschöpfe sind. Wir sind alles Menschen, für die die gleichen Menschenrechte auf der Welt gelten.
Ja, und das ist auch die Frauenrolle, die natürlich so, sich so verändert hat. Wenn ich jetzt in 2024 jetzt sehe, ich denke mal immer an der Iran, dass man wirklich als Frau, nur weil man ein Kopftuch nicht richtig trägt, dann auch noch sterben muss, dann muss ich ganz ehrlich sagen, sind das für mich in 2024 etwas Unmögliches. Aber dass so noch hier jetzt auch andere Sachen in unsere christliche Kirche passieren, die ich denke, das kann ja noch nicht wahr sein. Aber ja, das ist natürlich ein klein bisschen mit der Rolle, die auch eine Kirche eingenommen hat. Und da kommen wir auf die katholische Kirche wenigstens. Es war 1139, wo erstmal, vorher waren auch die Papsten und so weiter, alle verheiratet. Und eigentlich da fängt die Veränderung an. Der Zölibat steht nirgendwo geschrieben, in irgendwo die 10 Geboten. Das ist das Gleiche, wie ich immer wieder auch sage, in der Koran steht nichts über, dass man töten darf. Und solche Dinge ist alles dazugekommen, weil wir über all die Jahrtausende eigentlich wirklich nur die Männer den wichtigste Rolle hat. Eine Frau war immer, ich sage mal, zweitrangig. Und es war einfach dieses, was eine Frau hat, finde ich eigentlich etwas wirklich Schönes, dass man nicht nur körperlich, also sexuelle, oder das Muttersein hat, eine Frau hat noch viel mehr zu geben. Genau. Und das ist das Wichtige in die jetzige Zeit.
Wir gehen da ja in der Folge zur Gesellschaft noch genauer drauf ein. Ja. Ich wollte jetzt persönlich gar nicht so wirklich auf diese halt Wandlung zu sprechen kommen. Die ist, glaube ich, unabdingbar. Für mich steht das symbolisch für die Veränderungen, die im Laufe von Jahren und Jahrzehnten quasi entstehen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Kirche es verpasst hat, sich mit dieser Veränderung selbst zu verändern. Also du hast gerade gesagt, das Zölibat ist irgendwann dazugekommen. Ist das immer noch in Kraft? Ich bin in der katholischen Kirche nicht so...
Ja, in jedem Fall. Aber ich komme auf etwas, was ich... Das hat nicht mit Glauben zu tun, aber man könnte es einfach deutlicher machen. Da komme ich eigentlich auf Platons Höhlengleichnis. Und das ist eigentlich in meinem Buch auch etwas, was ich immer wieder auch in andere Sachen herhole. Aber ich finde, in der katholischen Kirche kann man das auch. Wenn man Platons Höhlengleichnis, und wenn ich dann eben kurz aushole, was das ist, das ist, wenn man gefesselt ist und man sitzt in einer Grotte und hinter ist eine Mauer und dahinter ist ein Feuer, dann sehe ich mich oder sieht diejenige, die da sitzt, sich an der Grottenmauer als Schatten. Und das ist nur seine Wahrheit. Ich kenne keine andere Wahrheit. Wird die entfesselt und ich kann nach draußen oder ich kann zum Licht gehen, dann sind sehr viele Menschen und sehr viele Personen, die dann lieber da bleiben. Von das, was ich kenne, das macht mir keine Angst. Aber das viele Licht, das macht mir Angst. Das Ungewisse, das macht mir Angst. Und dann gibt es die dritte Wahrheit, was Platon hat. Das ist dann die dritte Wahrheit, ist das Licht. Zu viel Licht, würde ich immer sagen, könnte man ein bisschen lachend darüber tun, dass man denkt, wenn man zu lange in einer Partei an der Macht ist, ist das auch nicht gut. Ich denke, also zu viel Licht trocknet aus und so weiter.
Das blendet auch irgendwann dann, ja, vielleicht.
Genau.
Ne?
Ja, genau. Sehr schön. Und dann kommt eigentlich das Nächste da, was ich so schön finde, und das ist meine Wahrheit auch, das ist, es gibt kein Licht ohne Schatten und keine Schatten ohne Licht. Und da war diese bei beiden die Vorstellung von diesem Chormann, die dieses Gedicht gemacht hat und zum Schluss da noch auf hingewiesen hat, es gab immer Licht. Man muss es nur sehen oder man muss es nur sein. Und das ist etwas, was ich sehr schön finde, weil das hat auch mit unserer Kirche zu tun. Ich habe im Moment sehr stark das Gefühl, sowohl in der Politik als auch in der Kirche und eigentlich in dieses Männerdomain, weil es ist wirklich so, man bleibt stehen, man geht wieder zurück von das, was ich kenne. Das ist auch in der Politik. Nehmt Polen, hat es gehabt, glücklicherweise ist jetzt etwas anderes dran. Aber vieles Denken, auch wie ein Denken von einem Putin, ein großes Reich wie der Zar, wieder zurück von das, was ich kenne. Urban, nachdem die Flüchtlinge kamen, als allererste wieder die ganze Grenze zu machen. Es hat auch in der katholischen Kirche zu tun. Sich immer festhalten an das Alte. Und eigentlich sind wir, gerade wenn es über Glauben geht, doch diejenigen, wenn wir nur an der Adventszeit denken, da haben wir vier Lichtchen. Ich denke auch die vier Wahrheiten. Ich sehe das immer als was Gleiches. Wir müssen zum Licht gehen. Und den Mut haben, das hat auch zu tun, das Alte loszulassen. Und das ist für viele Menschen extrem mit Angst verbunden.
Wir haben ja auch, also ist das ja quasi die Aufforderung, offen zu sein.
Ja.
Also nicht nur die eigene Religion zu sehen, ist natürlich auch immer die Frage, sucht man sich die überhaupt aus? Weil Religion ja oft auch früh in der Kindheit eine Rolle spielt und so ein bisschen auch ein Teil von der Art und Weise ist, wie man eben aufwächst.
Ja.
Von daher ist es genau da wieder die Klassifizierung, die eben zwischen den Religionen nicht vorhanden sein sollte. Also ob man das, also ob man an Gott glaubt oder das anders nennt als Gott, Buddha oder wie auch immer, spielt ja genauso wie es spielt oder es sollte genauso wenig eine Rolle spielen wie unsere Hautfarbe, wie unsere Herkunft, wie unsere sexuelle
Orientierung.
Genau, wir sind ja vielfältig als Gesellschaft und genau das sollte eben auch gefördert werden. Und dann komme ich persönlich aus meiner Sicht aber immer wieder als Grundlage auf die Menschenrechte zurück.
Ja, und das ist nicht nur die Menschenrechte. Ich denke, wenn ich jetzt mein Studium im Alter hatte, irgendwie kam auf Hinduismus und ich wusste, wir hatten Indien mal als Beispiel. Und da kam ich, dass das ein Glaubensrichtung ist. Und das ist keine Glaubensrichtung, es ist eine Lebenseinstellung. Das ist über 4000 Jahre alt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dann denke ich, wir sind 2024. Da denke ich, wenn der Islam ist 600 Jahre später, so denke ich immer, es hat einfach alles miteinander zu tun. Aber es hat etwas damit zu tun, dass wenn wir hier auf dieser Erde sind, wir eine Aufgabe haben. Und das ist das, was ich von der Hinduismus eigentlich sehr schön fand, dass es einfach eine Lebenseinstellung ist, dass man so gut wie möglich auf dieser Welt ist.
Ich finde auch, dass die Menschenrechte als Basis einen Rahmen schaffen und der Rahmen gilt ja für alle Menschen, ja. Ganz gleich der Religion. Also ist es ja nirgendwo erlaubt, jemanden zu töten, egal was, wer, wo, wie, wann sagt, sondern sobald es diesen menschlichen Rahmen gibt, weil nochmal, wir sind alle Menschen in dem Sinne, kann in diesem Rahmen ja auch agiert werden, ohne dass eben Reibung entstehen muss. Anstatt halt Reibung zu erzeugen, sollte man ja eher offen sein und sich anderen Kulturen annehmen, sich Religion vielleicht auch erklären lassen. Wo ist der Unterschied? Du hast gerade vom Hinduismus gesprochen. Ich glaube, das ist auch wieder die Art und Weise der Einstellung und die Sicht auf die Dinge. Muss das konkurrieren oder kann das nicht einfach auch koexistieren?
Aber sicher. Das ist eigentlich, würde das Schönste sein. Genau. Das würde das Allerschönste sein auf dieser Welt, in dem Sinne, dass jeder das, weil ich von Glauben, ich sage ganz ehrlich, ich würde nicht jetzt hier sitzen können, wenn ich mein Glauben nicht gehabt hätte. Weil ich bleibe dabei, Glaube ist etwas anderes als Kirche, die Institution Kirche. Und ich habe durch mein Glauben, und da bin ich dankbar, dass meine Eltern das dann doch vorgelebt haben und ich in diese große Familie dann doch das alles miterlebt habe. Ich denke, dass Glauben, wenn ich da an den Jakobsweg denke, mein ganzes Leben verändert hat. Weil ich glaube, ist eine extreme Energie. Glaube ist eine, ja, ich finde es extrem schön. Das ist mir auch, mein Jakobsweg hat mir um 180 Grad gedreht.
Und es ist ja in jeder Religion so, dass hinter dieser Institution Glaube steckt. Und aus Glaube kann Kraft gezogen werden, kann Mut gezogen werden, kann sehr viel Positives gezogen werden. Und ob ich dann in ein Gebäude gehe, was sich eben Kirche nennt oder Moschee oder ob ich mich bekreuzige oder auch nicht. Also es gibt ja im Alltag immer noch zum Teil auch absurde Unterschiede, die eben selbst in dieser christlichen Ausrichtung gemacht werden, zwischen evangelisch und katholisch. Dann ist es aus meiner Sicht nicht mehr wirklich zeitgemäß.
Nee, ich finde es sehr schön, wenn du das so sagst, weil ich finde es auch, man kann alles so stehen lassen, auch nebeneinander stehen lassen und das so leben, wie man es leben möchte. Aber dass der andere auch nicht aufdringt, wie ich es zu tun habe und was ich zu tun habe. Ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, dass Kinder das von ihren Eltern in frühen Jahren mitbekommen. Aber ich muss jetzt leider auch feststellen, wie wenig davon übrig geblieben ist. Aber andererseits sage ich, wenn Not am Mann ist, ich glaube, dass es schon darauf zurückkommen. Weil ich fand es einfach einmal sehr schön, dass einfach meine Kinder sagte, ja, die war in Not und hat dann wirklich gesagt, ich habe mir immer eine Kerze angezündet. Da habe ich gedacht, ja, etwas ist hängen geblieben. Das reicht.
Genau, und du hast gerade schon so kurz angedeutet, dass Glauben ja auch viel Positives mit sich bringen kann. Du hast den Jakobsweg schon angesprochen. Das finde ich eine super spannende Geschichte. Du bist den abgelaufen, du hast diesen gemeistert, hast auf diesem Weg aber noch viel mehr erlebt als bloß diesen Fußmarsch.
Ja, das war eigentlich schon den Anfang. Irgendwo sagte nach einer Woche eine Bekannte, die ich jetzt auch noch als Freundin habe in Südtirol, die sagte eigentlich zu mir, du hast ja viel Ballast abgeworfen. Ich hatte in Anfang von meinem Rucksack hatte ich viel zu viel Kleidung drin. Eine große Flasche von Shampoo und so weiter und so fort. Alles rausgetan. Und das war eigentlich auch so bildlich für mich, dass ich wirklich viel Ballast abgeworfen hatte. Und dann darf ich auf dem Weg also diese zwei Südtirolerinnen kennenlernen. Und das war ein Anfang. Später bin ich ganz alleine gelaufen und auch viele tolle Menschen kennengelernt. Aber man lernte auch, dass man mal Nein sagen dürfte, was für mich schwierig war. Und ich dürfte eigentlich alles, was ich so in meinem Leben brauche oder brauchte, auch jetzt noch teilweise noch Schwierigkeiten mit habe, aber dass ich da, muss ich ganz ehrlich sagen, alles auf meinem Weg kennenlernen dürfte. Und dieser Weg ist, hat wirklich 180 Grad mich verändert, weil es war ein, ja, wie würde ich sagen, nicht nur Fußmarsch, natürlich ist das auch schwierig und so weiter, aber da passiert auf dem Weg so viel. Nicht nur durch die Menschen, die ich kennenlernte, aber auch durch, dass du stundenlang auch alleine bist in deinen Gedanken und ganz andere Richtungen bekommst. Und das ist schön.
Du hast als eine Richtung, die du quasi daraus mitgenommen hast, das Loslassen gelernt, hast du ja im Vorgespräch erzählst. Wie genau ist das vonstatten gegangen auf diesem Weg?
Ja, das war in Santiago de Ortega. Das sollte ein Lichtwunder sein. Und da ist es eigentlich ein architektonisches kleines Fensterchen, wo zweimal im Jahr, das ist in, wo der Tag am längsten ist, das ist also in, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst, das war bei uns, glaube ich, der 21. September, da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich da und dann scheint ein Sonnenstrahl, gerade wenn die Sonne untergeht, durch dieses lange, schmale Fensterchen. Und da scheint das genau auf dem Kapitol von Maria Vermächtnis. Und das war so eine tolle Erfahrung. Aber da auf einmal habe ich für mich etwas gesehen. Das war, ich habe das Kreuz gesehen. Da sehe ich Maria unter das Kreuz stehen und sage, der muss auch den Sohn loslassen. Und das war eigentlich das Wort loslassen, dass das mit mir etwas zu tun hat und dass ich auch loslassen müsste, um meinen Weg zu gehen. Und das war eigentlich so die Lösung damals, wo ich dann gedacht habe, und das hat natürlich sehr viele Sachen ausgelöst, in dem Sinne auch, ich habe erst mal geweint und ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich ist das so eine Last von mir gefallen. Das war einfach etwas Besonderes, das zu sehen, dass es mir eigentlich auf dem Weg darum geht, mein Leben, dass ich auch lernen muss, loszulassen.
Das Thema Loslassen ist ein gutes Stichwort. Du hattest eben schon gesagt, der Kirche fällt es schwer, sich am Licht zu orientieren, zwischen dem Licht und Schatten. Wieso glaubst du, ist das der Fall?
Weil sie immer wieder zurückgehen von das, was sie kennen. Wenn jetzt vor kurzem habe ich etwas gehört, dass ein, zum Beispiel eine evangelische Frau, eine Lehrerin, die dann auf einmal mehr als 25 Jahre schon an die Schule war und die Poste nicht bekam als Rektorin, da weiß sie also nicht katholisch ist. Dann habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, 2024. Wir sind doch beide christlich. Das hat doch eigentlich da nichts mit zu tun. Und gerade wenn sie diese Fähigkeit auch hatte. Das sind so Dinge, denke ich, sie halten sich immer noch an das fest. Aber sie sind nicht alle so. In keine, ich habe Bischöfe und so weiter, wo das ganz anders ist. Und die auch gerne anders wollen. Aber auch von dann, jetzt vor kurzem noch, wieder von der Papst bekommen, gerade auch über den synodalen Weg, noch wieder mal ganz deutlich gesagt bekommen, stopp, nicht weiter. Und da ist das Problem, dass natürlich auch, es ist eine Weltkirche, es ist auch, da kommen wir auf die Frauenrolle oder auch auf Kirche und Glauben, dass das anders ist in Südstaaten von Amerika. Oder ich denke immer wieder, da sind so viele Schwierigkeiten, auch da die Entwicklung von der Frau ist da anders. Und auch von dem Mann in dem Sinne. Und deswegen denke ich, es ist, braucht viel Zeit, aber ich glaube, dass es sich lohnt und darum bin ich auch nie ausgetreten, weil ich denke, man kann also mitarbeiten, also sich wirklich so Licht zu begeben und Mut zu haben, weil es wirklich befreiend ist.
Im Hinblick vielleicht auch auf die Weltkirche im Christentum, aber auch auf Religionen, die miteinander leben. Was sind deine Hoffnungen und Wünsche im Ausblick auf die nächsten Jahre, auf die Entwicklung?
Ich hoffe, dass es auch aufhört, sich Männer, also gerade auch also Islam, sich besser zu fühlen als Frauen. Und dass eine Frau in einen Burka gesteckt wird, eigentlich ein Kleidungsstück, was man gebraucht hat damals bei Sandstürmen. Das war nicht irgendwie eine Religionsäußerung. Und ich bin der Meinung, wenn das passiert, dass wir alle freie leben dürfen, auch so zu sein, wie wir sind, alle auch mit Glauben. Und du hast auch noch gesagt, die Farbe, der Haut und so weiter. Es ist, wir sind alle Menschen. Und ein Glaube kann uns nur eine Stütze geben, aber ist für mich nicht ein Grund, um zu töten. Es ist nicht ein Grund, um irgendwo was vorzuschreiben. Weil ich glaube, gerade wenn wir frei sind, sind wir mehr zu Gott gerichtet, als dass man also irgendwie nur Gesetze macht, was man darf und nicht darf.
Ich glaube, zwischen Menschen gibt es ja auch immer ganz oft oder ganz schnell mal Missverständnisse in der Art und Weise, wie eben miteinander gesprochen wird. Ich glaube auch, dass zwischen Religion und Glaubensrichtungen so Missverständnisse noch weiterhin vorhanden sind, dass eben aus Glaubensrichtungen und Überzeugungen Taten halt begangen werden. In einer Idealvorstellung wäre es ja vielleicht so, dass einfach darüber gesprochen werden würde, dass das erklärt werden würde, dass ein Diskurs entsteht und Verständnis aufgebracht wird und ein Weg gefunden wird, wie können wir das vielleicht vereinen, weil im Endeffekt sind wir, und da kommen wir ja immer wieder in diesen Folgen darauf zurück, sind wir alle Menschen. Ich glaube aber leider, dass es heutzutage auch weiterhin in der praktischen Umsetzung super schwierig ist. Vor allem auf das Weltbild gesehen in halt verschiedenen Regionen der Welt. Ich glaube, hier bei uns kann jeder auch in seiner eigenen Umwelt anfangen, genau diesen Prozess zu fördern. Oder wie würdest du das sehen?
Ja, das hat auch ein bisschen natürlich mit, da komme ich wieder auf Psychologie, das ist das lineare Denken und das zirkuläre Denken. Und eigentlich ist es etwas Wunderschönes, wenn man versteht, wie das wunderschön ineinander passt. Wenn ein Mann wirklich mehr linear denkt und klar denkt, in dem Sinne finde ich das so wichtig, zum Beispiel in Forschung und all diese Sachen, ist das dringend nötig. Aber eine Frau zirkulär, da muss ich ehrlich sagen, und wenn man das vergleicht, dann muss ich etwas ausholen, vielleicht, dass sie nachher etwas lachen. Aber wenn ein Mann, ein Beispiel, ihn mache ich jetzt mal, wenn ein Mann zum Beispiel eine Birne austauschen muss, dann geht die hoch, holt die Leiter, geht hoch die Leiter, Entschuldigung, und macht die Birne raus, geht im Keller, sucht die richtige Birne raus, tut ihn wieder rein, Leiter weg. Frau macht das auch. Frau macht das genauso. Holt auch eine Leiter, aber sieht zwei dreckige Handtücher, Trockentücher. Geht, macht die Birne raus, geht die Treppe runter, sieht da die Wäsche da, macht erst, sortiert die Wäsche aus und tut die Waschmaschine an, aber inzwischen hat sie vergessen, welche Birne oder das eine Birne hochnimmt. Kann, muss nicht, aber kann. Dann geht sie nochmal runter und holt die Birne. Aber das ist so etwas Typisches zwischen Mann und Frau, dass wir zirkuläre Denken und das lineare Denken. Und eigentlich ist es genau anfüllend. Es ist das Schönste, was es eigentlich gibt, und das ist auch mit Glauben. Es geht nicht ohne dieses zirkuläre Denken. Wenn man jetzt sieht, wie Kirche festgefahren sind, auch Glaubensrichtung festgefahren sind, hat das mit dem linearen Denken zu tun. Sie gucken nicht nach rechts und nicht nach links. Und das ist eigentlich das, was ich so vermisse. Das ist das, waar man tausende Jahre dieses Denken eigentlich nicht zugelassen hat. Weil Frauen sind ja etwas zweitrangig oder minderwertig. Und gerade in bestimmte Geschichten wie het Islam. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind geschaffen worden und muss ich ganz ehrlich sagen, gerade mit Adam und Eva, wenn man das darauf zurückkommt, dann denke ich immer, wir passen zusammen, wie ein Puzzlestückchen. Und der eine führt das andere an. Wir sind nicht mehr und wir sind nicht weniger, als Mann und als Frau nicht. Und das ist mein ganz wichtigste Einstellung für mein Glauben.
Und auch als Glaubensrichtung ja nicht mehr und nicht weniger.
Nee.
Also.
Sehr gut. Nein, aber das ist für mich etwas Wichtiges, dass wir nur zusammen schaffen das. Und wenn wir Frieden schaffen, wenn wir Frieden schaffen wollen, geht es auch nur, finde ich es im Moment, über die Brücke der Frau. Weil ehrlich gesagt, wenn wir Frieden haben wollen, leben wollen und lieben wollen, Liebe ist nicht anders, als dass es nicht alles perfekt ist. Aber das anzunehmen, wie es ist. Und dass wir als Mann oder als Frau auch nicht perfekt sind. Der eine dann dieses Klarlinie hier denken und der andere das Säkuläre immer wieder abschweifend und so weiter. Aber wenn wir darum lachen und ein bisschen Humor dafür haben, dann können wir wissen, dass es nie ohne einander geht. Wir brauchen den Mann, wir brauchen die Frau. Und ich sage ganz ehrlich, noch etwas Schönes finde ich es immer, wir kriegen das Leben geschenkt durch den Mann, aber wir haben das Leben, wir dürfen es gebären und auf die Welt bringen als Frau. Und das ist eigentlich das, was nur geht. Und das ist das Schönste, was es gibt.
In Glaubensrichtung ja ebenfalls so. Wir haben quasi ja schon zu Beginn gesagt, dass das Glauben an sich eine große Stütze sein kann. Und das kann und das darf es und das soll es auch in allen Ausrichtungen sein.
Richtig. Es ist auch eine Stütze. Also so habe ich es empfunden und ich finde es auch etwas Schönes. Es gibt eine extrem viel Kraft, Mut und vielleicht für mich auch ein bisschen Durchhaltungsvermögen. Und ich bin eine, die dann so gerne aus meinem Chaos schnell wieder zurück in nächste oder meine nächste Idee. Aber ich weiß jetzt, dass gerade auch Glauben etwas sehr Wichtiges ist als jetziger Grundsatz auch für diese jetzige Welt.
Und umso wichtiger ist es ja, dass wir quasi als Gesellschaft sicherstellen, dass alle Richtungen der Religion und des Glaubens ausgelebt werden können in einem Rahmen, der menschlich und humanistisch ist. Damit Glauben für jeden und jede die Stütze sein kann, wie du es erlebt hast. Vielen Dank.
Danke. Oh,